Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute wieder total, dass du dabei bist zum zweiten Teil meines Podcast-Interviews mit Chris Müller. Ich habe eingangs des ersten Teils gesagt, ich mag es, wenn Menschen anders sind, und ich glaube, in diesem ersten Teil ist herausgekommen, dass Chris einer von diesen Menschen ist. Und ich darf mich auch im zweiten Teil mit ihm unterhalten. Chris ist immer noch zu Gast bei So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Im ersten Teil ging es um die Tabakfabrik in Linz, um die Immobilienbranche, um sozusagen die Vergangenheit und die Gegenwart. Und es wäre doch eine Schande, wenn ich hier einen Chief Visionary Officer vor mir stehen habe und wir würden die Zukunft nicht beleuchten. Und deswegen machen wir genau das im zweiten Teil des Interviews. Wir schauen uns die Immobilienbranche der Zukunft an. Chris ist nämlich in seiner Funktion als Chief Visionary Officer bei der Delta Gruppe da ganz, ganz tief drinnen. Zu Beginn möchte ich allerdings mit ihm über sein Buch sprechen, das er kürzlich veröffentlicht hat. Also, es wird wieder eine abwechslungsreiche und spannende und äußerst kurzweilige Folge werden. Viel Spaß beim Anhören! Ja, ich befinde mich immer noch in der Tabakfabrik in Linz. Neben mir oder gegenüber von mir steht Chris Müller. Chris, lieben Dank und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Podcast-Interviews.
Vielen Dank, dass du den zweiten Teil auch noch antust. Mir hat der erste schon riesen Spaß gemacht und ich warte schon auf den dritten, vierten, fünften und sechsten Teil.
Sehr gerne heute nicht mehr. Aber wir können das sehr gerne wiederholen, Chris, weil ich glaube, wir haben es gerade eben jetzt in der Pause gesagt, ich glaube, uns geht der Gesprächsstoff sicher nicht aus. Ich stelle dich nochmal ganz, ganz kurz vor für die, die vielleicht den ersten Teil verpasst haben. Chris hat einen Lebenslauf, der unvorstellbar divers ist. Du hast Tischler gelernt, also bist handwerklich zu Beginn deines Lebens, deines Berufslebens gestartet, bist dann in die Kunst gegangen, warst Theaterintendant und hast dich letztendlich in Richtung Immobilien entwickelt, bist Gründungsdirektor von der Tabakfabrik in Linz und hast es mitentwickelt, dieses ganze Areal, und hast es mit deinem eigenen Unternehmen CMW Industries deine Rolle gefunden, deine derzeitige Rolle, wer weiß, du hast das vorher gesagt, wer weiß, ob das das Ende ist, deine derzeitige Rolle als Immobilienentwickler gefunden, und das ist natürlich ein Thema, wo wir drauf aufbauen wollen, weil es natürlich da um die Bau- und Immobilienbranche geht. Damit nicht genug, seit kurzem bist du auch Buchautor, Achtet auf die Möwen, dein Erstlingswerk. Steigen wir da in den zweiten Teil ein, Chris. Ganz kurz vielleicht, um was geht es? Es ist ja ein autobiografischer Atlas für wie Aufmüpfige und Aufbrüchige, oder wenn ich das richtig im Kopf habe. Ganz kurz, Chris, ein Abriss über den Inhalt dieses Buches. Und vielleicht, du hast mir im Vorgespräch halt in der Früh gesagt, du hast 4 Jahre lang dran geschrieben, vielleicht auch diese Entstehungsgeschichte, ja, ganz kurz, wie es dann letztendlich zu dem Buch gekommen ist.
Ich kann vielleicht sagen, was es nicht ist. Es ist keine BWL, es ist keine BWL-Bibel oder so. Man wird dann nicht in 2 Minuten reich, wenn man es liest. Und sonst hätte ich es selber gelesen.
Hättest du es gar nicht gelesen, oder wie?
Also, das ist alles nicht. Aber es ist eine Niederschrift meiner ersten 50 Jahre. Und es ist sozusagen ein Strang ist wirklich mein Leben. Und mit heute, mit einem gewissen Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein träume sagen, dass dieser junge Mann eine Katastrophe war für die Umwelt. Sehr, sehr peinlich, also sehr, sehr peinlich dem, also einfach, ja, man kann sagen, wirklich sehr, sehr peinlich, sehr unreif, sehr fehlerbehaftet.
Waren das nicht alle früher?
Wahrscheinlich, ja. Aber es tut weh, manches zu lesen und zu niederschreiben. Und man wundert sich. Aber sozusagen, es gehört dazu. Und das Wichtige, es ist eigentlich eine Anti-Helden-Geschichte, wo ich mich selber wirklich durch den Kakao ziehe. Ich hoffe, wie jede Biografie ist natürlich eitel. Und ich hoffe, aber sie ist nicht zu eitel. Aber was mir besonders wichtig ist an diesem Lebensfaden, den ich beschreibe, treffe ich an Weggabelung großartigste Menschen in unglaublichen Räumen. Und die lasse ich hochleben. und beschreibe die Räume. Und aus diesem Biografischen merkt man, also sagen, was dieser Raum, diese Station, diese Weichenstellung bewirkt hat und warum, das beschreibe. Und das ist der dritte Teil dann einfach, aus dem kann man erkennen, fürs Berufliche, also was für den eigenen Lebensweg. Aber es ist bitte kein Ratgeber oder so. Aber es ist, ich glaube schon, dass man was, wie bei jeder Lebensgeschichte, dass die Menschen haben alle eine unglaubliche Geschichte, dass man was lernen kann. Und ein Teil, der mir sehr, sehr wichtig ist, ist, ich würde gern, dass das junge Menschen lesen, müssen nicht nur ausschließlich junge sein, aber die so ein bisschen fragmentiert sind. Mhm. Schiffsbrüchige, mhm. Verletzte, Verwundete, Nicht-Orientierte, die sagen, bitte, Mama, wenn es der geschafft hat, dann schaffe ich es ja.
Genau,
und das wäre schön.
Also, ein kleiner Mutmacher sozusagen.
Ja, genau. Ja. Das ist er sicher. Ja. Und das wäre irgendwie ein netter Teil der Geschichte, wenn das passiert. Also ich glaube, man kann durchaus was rauslesen, was fürs Business wichtig ist oder wichtig sein könnte. Man kann sich lustig machen über mich und mein Leben. Man kann die Systematiken einer Gesellschaft erkennen und gleichzeitig jene erkennen, die durch Ermöglichung zu einem anderen Lebensweg führen. So würde ich das beschreiben in aller
Kürze. Sehr schön, sehr spannend. Ja, bin ich gespannt. Du hast ja gesagt, du bist sehr zufrieden mit der Resonanz auf dein Buch, weil du auch
überrascht, habe ich gesagt.
Überrascht, ja, oder überrascht, ja, genau, weil du eben keine Erwartungen gehabt hast, habe ich ganz spannend gefunden, weil diese Erwartungen, die wir oft an unser Leben haben, ja, die machen es uns nicht immer leichter. Jetzt bist du auch seit kurzem auch namentlich von dem Titel her, aber schon länger in der Position als Chief Visionary Officer, schwieriges Wort, diese Anglizismen, diese eingedeutschten. Und da können vielleicht viele nichts damit anfangen, weil diese Begrifflichkeit auch bei uns in den Unternehmen noch relativ unbekannt und neu ist. Mhm. Was ist da deine Aufgabe bei der Delta-Gruppe genau? Also du bist Chief Visionary Officer bei der Delta-Gruppe. Mhm. Was machst du da genau und wie füllst du diese Position aus?
Mhm. Also vielleicht dafür sagen, die Delta, das hört sich jetzt nach Werbeeinschaltungen, ist es auch, aber keine bezahlte, sondern eine ernst gemeinte. Also mit der Delta-Gruppe habe ich 400 Kolleginnen dazu bekommen, die international arbeiten und die genau das mitbringen, was mir gefehlt hat. Also ich kann Dinge anfangen zu skizzieren, ich kann sie mit großartigen Mitarbeiterinnen organisieren, erdenken, ein Gefühl erzeugen, Konzepte schreiben, die präsentieren, Menschen hoffentlich davon einnehmen lassen, von dieser Idee. Aber der richtige Erfolg ist ja, wenn diese Idee Fleisch wird. Wenn du Menschen hast und Auftraggeberinnen, die das Gesagte glauben, weil da hinter dir steht der Ingo Huber, der Wolfgang Gradischnik und wie sie alle heißen. Und man weiß, die kriegen das hin. Also, wenn der auch groß redet, aber die kriegen das hin. Also, ein bisschen, und das ist natürlich eine unglaublich super Arbeitssymbiose. Also mal das Handwerk, dieses Schweizer Uhrwerk am Bau. Und das Dritte ist, was uns dann total verbindet, der Kitt zwischen den, der Zement, die Fuge zwischen den Bausteinen und Ziegeln, ist eben der Umgang untereinander. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich in dieser Qualität noch nirgends erlebt. Die Delta, das sind Warmherzen und Großgeister. Und das ist verwunderlich manchmal, weil die natürlich diese ganzen Details und Pläne und Abgabezeiten und alles, was man so am Bau beherrschen muss, extrem gut können. Und gleichzeitig sind sie in ihrer Profession so warmherzig und ermöglichend, dass ich schon davon reden kann, dass wir ein Riesenglück haben. Wir sind jetzt 2 oder 3 Jahre zusammen. Mhm. Und macht Riesenspaß und die Welt gemeinsam zu verbessern, Beyond Building was zu entwickeln und sozusagen Enabler für bessere Welten zu sein, das macht Spaß. Und ich lerne da wirklich jeden Tag, also wie oft sie die austauschen. Also nicht so Frontrunner sind, so wie ich, und sagen, ja, jetzt muss ich das durchkriegen, sondern das gut abtauschen ist total fein. Und der Chief Visionary Officer ist eben genau meine Kompetenz, in ihr Unternehmen einzubringen, damit nicht die Prozesse nur das Alleinige sind und dass man philosophische Fragen mit einbringt und ja, sozusagen die Welt manchmal auf den Kopf stellt, Prozesse auf den Kopf stellt, die Pyramide von der Spitze ausbaut und nicht vom Fundament weg.
Das auch was ja alles für ein Bauingenieur komplett widersinnig ist, wie kann man nur sowas machen?
Aber es funktioniert. Und das ist halt das wirklich Feine. Und der Chief Visionary Officer kommt eigentlich aus der Tech-Branche, wo große Technologieunternehmen das eingeführt haben. Und die Delta, und da sind sie Frontrunner, hat das als erstes Bauunternehmen eingeführt. Wie glücklich kann das sein?
Ja, dass du derjenige bist.
Ja, und vielleicht darf ich es dazu. Und wir selbst haben ja mit dem Dr. Bernd Wass, einen Philosophen angestellt, der bei uns am Tisch sitzt und all die großen Fragen, die letzten Fragen der Menschheit und am Bau mit Philosophen umstellt. Und wenn wir jetzt bei Kollaboration sind oder bei Nachhaltigkeit, dann gibt es Workshop, wo er sagt, was hätte denn Kant dazu gesagt? Voltaire, Hannah Arendt.
Spannend.
Und es ist unglaublich, was du auf da kommst. Und da gibt es von sozusagen der Säule des Odysseus bis hin zum Höhlengleichnis super Formate bei uns. Die helfen nicht nur die Delta, sondern auch as a Service andere Firmen zu befruchten. Und gleichzeitig lernen wir natürlich als Kreative, wie wichtig es ist, dass auch der Fluchtweg passt und die Brandabschnittbindung.
Das ist die Basis, die muss stimmen. Und ganz, ganz spannend, da sind wir ja wieder quasi im ersten Teil, wieder bei der Diversität, oder? So eine philosophische Ansicht in der Bauwelt ist erstens was Neues, aber kann eben auch unvorstellbar befruchtend sein, weil sie anders ist.
Ich bin mir nicht sicher, ob es was Neues ist. Vielleicht war es was Verschüttetes und es ist so eine Renaissance jetzt wieder. Weil früher hat man von der Excel-Liste gesagt, kaufe und ausgerechnet und nimm ich und war nie vor Ort. Dann haben die natürlich die Nachbarschaft gesagt, hey Freunde, so geht's nicht. Und die Politik und alles hat sich geändert und jetzt musste sozusagen mit anderen Feinstofflichkeiten vor Ort rechnen. Und darum haben wir so einen Prozess, wo wir erst einmal recherchieren und analysieren, mit Rechercheteams zurückkommen und zum Beispiel, und das ist auch die Aufgabe vom Chief Visionary Officer, die Nachbarschaft zu befragen, den Gemeinderat, bestimmte Überschriften, Aussagen, Ängste, Ziele und Nichtziele zu finden, dann kommst du zurück und da meine ich auch bauliche Themen, aber auch feinstoffliche. Die Region zu verstehen, das Drumherum. Ja. Und dann kommst du zurück und legst das vor deinem Auftraggeber hin in den zweiten Schritt, wie auf einen archäologischen Leuchttisch mit diesen Fragmenten und sagst, das ist es, da bauen wir jetzt hin.
Das ist die Basis.
Das ist die Basis.
Das ist die Grundlage.
Das haben wir vorgefunden.
Genau. Das gibt es bereits.
Das müssen wir bedenken.
Und das müssen wir integrieren.
Und im nächsten Teil beginnen wir eben dann, das neu zusammenzubauen.
Anzuordnen.
Und das ergibt immer diese individualisierte Form, das Format, den Bau vor Ort. Und das macht es dann interessant. Und das, glaube ich, war früher mehr, dann eine Zeit lang nicht.
Ja.
Und jetzt kommt es ganz verstärkt zurück.
Kommt es wieder, ja.
Darum haben wir sehr viele Anfragen. Vielleicht war es verschüttet
unter der
Zementlast des Baubetriebs der letzten, also ab den 70ern.
Ja, wahrscheinlich auch unter dem Zeitgeist. Es war ja, die Bausünden, die man in die 70er, 80er Jahre da hin zementiert hat, die sind ja mit Worten nicht zu beschreiben, oder?
Und da braucht man Philosophen für die Scheußlichkeit der Dinge.
Und es wäre schön, wenn wieder mehr, der Zeitgeist wieder mehr in diese Richtung geht und schön, wenn diese Tendenzen aus deiner Sicht als Chief Visionary Officer in diese Richtung gehen. Und da sind wir eben genau bei der Überleitung in die Zukunft der Immobilienbranche. Da wollen wir uns ein bisschen aufhalten bei diesem Thema. Wie wird sich die Immobilienbranche entwickeln, beziehungsweise wie schauen die Wohnräume der Zukunft aus? Was braucht der Mensch in Zukunft an Wohnräumen, auch an größer gedacht, an Umfeldern? Das gehört ja mit bedacht, wie wir gerade gesprochen haben. Wo geht da aus deiner Sicht die Entwicklung hin?
Also auch da wieder keine Aktien drauf verwetten. Weil an sich klar ist, also jeder hat eine Sicht der Dinge, die kann eintreten, in Teilen eintreten, muss aber nicht. Also ich bin kein Fan davon, so als Orakel zu dienen. Ich bin aber ein Fan davon, und das sieht man da im Hintergrund, das, was sich da dreht, ist dem Beispiel der sozialen Plastik von Josef Beuys zu folgen. Josef Beuys, der Großmeister aller Bildhauer. Künstler, Humanist, Philosoph, Kurator, Schamane. Okay. Also wirklich Joseph Beuys, bitte googeln. Und der hat den Begriff und die Wirkweise der sozialen Plastik geprägt, dass wir mit CMB als Prozess umsetzen. Und die soziale Plastik ist so zu verstehen, dass zum Beispiel eine Skulptur im Kunstbetrieb ist ja ein Baumstamm, ein Eisblock, ein Granit. Da schlägst du was weg und hervor kommt die Skulptur. Die soziale, die Plastik ist aber umgekehrt. Da gibt es vorher nichts. Mhm. Und du nimmst den Ton, das Plastilin und bringst was. Und wir fragen in einem Prozess ab, was glaubst du, was für Materialien. Und es ergibt sich diese Form, die nicht einer erdenkt, sondern von vielen geschaffen wird. Und das nennt man die soziale Plastik. Und da haben wir von CMB Industries einen sehr stringenten, dennoch offenen Prozess, um das umzusetzen und gemeinschaftlich was zu formen. Wir geben dir die Hand und gehen gemeinsam dahin, wo noch keiner von uns war. Und das ist nicht sozusagen, ich weiß alles und du wenig, aber du zahlst. Und ich glaube, das ist immer der Teil 1. Der Stadt. Die Stadt wird mehr funktionieren und die Wohnräume wie soziale Plastik. Mhm. Individualisierter, angepasster, dem Leben und den Lebensphasen entsprechender. Mhm. Vielleicht mehr Teilen wieder, Kommunität, Kollaboration, also KI im Sinne auch von kommunaler Intelligenz, KI im Sinne von kreativer Intelligenz, KI von Kommunitäten. Intelligenter. Das heißt, ich glaube, es wird mehr Abfrage bedürfen und es wird nicht mehr so 0815 so sein. Mhm. Es wird wahrscheinlich auch, glaube ich, modularer gebaut werden, in dem Sinn, dass es veränderbarer sein muss, adaptiver.
Mhm. Ist ja dann die logische Folge draus, oder? Wenn es ja, individualisierter.
Genau. Man könnte von Haus zu Haus ziehen, was vielleicht auch eine Möglichkeit ist. Ne? Ja, so Generationen, ich bin in dem Haus, es gibt vier Türme. Frühling, Sommer, Herbst und Winter, so ein gemeinsames Fundament, da gehe ich rein, gibt es einen Concierge, da wohne ich im Jugendturm, dann gehe ich da. Wer weiß es schon, es wird sicher so die ein oder andere Form geben, aber ich glaube, der Punkt ist, es wird mehr angepasst, es wird nicht so schablonenartig sein wie früher. Kann aber auch sein, weil der enorme Druck der Baukosten, da müssen wir uns auch was einfallen lassen, so wird, dass du nur noch im chinesischen Style wohnst, also praktisch, wo alles gleich ausschaut. Aber das ist natürlich eine Horrorversion, die keinen von uns wünsche und auch nicht wirklich glaube. Also ich glaube, das Leben bricht sich Bahn und wir sind zu sehr individualisiert. Und ja, aber das glaube ich. Also durch Abfrage entstanden, die Stadt, der Raum, das Stadtteil, eine soziale Plastik herbeigeführt von so Menschen wie dir. Also ich glaube, deiner Zunft würde ich sagen, eher eine steigende Nachfrage nicht nur wünschen, sondern auch prophezeien, weil es komplexer wird, kommen mehr Einflüsse. Das heißt, irgendwer muss den Pfad finden, das formen, das werden so Menschen wie du, das merkt man ja, du lebst das ja. So, das wird passieren. Und dann geht es natürlich über die Materialität, die Frage von Brownfields, die Frage von Versiegelung, die Frage von Mobilität. Und ich glaube, in dieser Runde muss ich diese Themen nicht ansprechen, die wir uns überlegen müssen.
Absolut.
Aber die, was schon wichtig ist, glaube ich, es zeigt jede Studie, ob das Alzheimer-Studie ist oder Glücksstudie oder was auch immer, an Studien für die Gesundheit da ist. Aber wir sollten uns überlegen, und ich hoffe, das ist der Trend wieder, dass wir nicht die Alten wegschieben, die Kranken wegschieben, sondern gemeinschaftlich wieder was machen.
Ja.
Und das zeigt sich wirklich in vielen Studien. Und ich glaube, dahin geht der Weg. Also wie können wir wieder mehrere Generationen unter einem Dach, was auch ein Dach heißt, in kurzen Wegen bauen und nicht so getrennt, dass die älteren Menschen sozusagen außerhalb der Stadt fahren müssen, zu einem geschissenen Einkaufszentrum, wo dann alle Autos stehen und die Innenstädte sind leer.
Ja.
Wo da ist dann schon was passiert.
Also weg von der Anonymität der Großstädte, oder? Hin zu mehr Generationen.
Grätzel,
was genau. Wunderbar.
Das scheint mir der Fall zu sein.
Jetzt ist es aber so, in unserer immer weiter voranschreitenden globalisierten Welt, rücken ja genau immer mehr Menschen zusammen. Es wird alles schnelllebiger. Die Leute nehmen sich nicht mehr die Zeit, dass sie Menschen wirklich kennenlernen. Wir kennen zwar extrem viele Menschen, aber nicht mehr so intensiv. Das heißt, eigentlich scheint ja der Zeitgeist oder die Entwicklung genau in die entgegengesetzte Richtung zu gehen, wie das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Das heißt, wie siehst du das im Zusammenhang mit der Globalisierung und mit dem immer mehr Zusammenrücken der Welt?
Was, wenn du den Schlusssatz so sagst, dann würde ich mir das wünschen, das wäre ein Wunsch. Meine Befürchtung ist aber, dass es eine Deglobalisierung der Welt gibt, das in Teilen der Wirtschaft wahrscheinlich richtig ist, aus meinem Dafürhalten. Aber wie es jetzt ausschaut, wandern wir eher wieder aufgrund von Kriegen, Rohstoffkriegen, Identitätskrisen und Kriegen wieder zu Blöcken. Und die Welt, die wir so erlebt haben, dass ich nach Moskau fliege, nach Athen, nach Sydney und wo auch immerhin ich wollte, das scheint sie auf dem Rückzug zu befinden.
Also du siehst eine Umkehr, die sich da abzeichnet und den Peak an Globalisierung, an Zusammenwachsen eigentlich schon erreicht, wenn ich
das richtig... Das scheint mir so zu sein. Aha, okay. Bin aber, wie gesagt, kein Experte, aber aus meinem Dafürhalten ist es so. Aha. Was ich aber auf jeden Fall feststelle in meiner täglichen Arbeit und mit Auftraggebern, dass wir uns, es gibt ja die Renaissance und das ist ja die Wiedergeburt, und wenn man ein P vorne hinsetzt, dann wäre es die Prenaissance, die, also jene, die Wiedergeburt, die kurz bevorsteht, und es wird sowas geben, da bin ich fest überzeugt davon, wie in der Renaissance und der Zeit der Stadtstaaten, wo kleine Orte, Regionen hochfrequent miteinander handeln und regionaler wieder was machen, ein guter Wettbewerb entsteht, wo, und ich glaube, das ist es, also dass das mehr kommt, der Vorarlberger und die Vorarlbergerin handelt mit jenen im Schwabenland, man ist stolz auf das Schwabenland, stolz auf das Ländle, aber stolz auf Europa. Ich glaube, das passiert mehr, und das Globalisieren spielt ja natürlich auch im Kopf ab, aber wer geht heute nur wegen 4.000 Euro mehr im Monat nach Jaipur in Indien? Ich glaube, das hat es einmal Zeit gegeben, wo man dem alles sozusagen im Lebenslauf und im Geldverdienen sein Leben da eingesetzt hat. Aber mir scheint es rückläufig, und das gute Leben heißt wahrscheinlich, gut zu verdienen, schönes Leben zu führen, und wo die Kinder, die Familie in Ruhe wachsen kann, in einer guten Umwelt, mit, und da meine ich auch die Beziehungen untereinander, in einer Hausgemeinschaft. Hey, wie fein ist das? Wenn ich da vorgehe in der Ledergasse, da kenne ich von der Gemüsevorverkäuferin bis zum Postler jeden. Und das ist ein schönes Gefühl, in der Früh da durchzugehen.
Spannend, ja, weil genau um das geht es ja auch, diese Beziehungen wieder mehr hochleben zu lassen und zu intensivieren. Und das ist eine für mich schöne Vision, die du da zeichnest. Schauen wir mal, wie sich die Welt entwickelt.
Wir müssen dafür kämpfen. Und vielleicht darf ich das noch sagen, weil es wichtig ist, weil wir jetzt immer so reden wie in Zeiten wie diesen. Weißt du, das ist ein bisschen Erwachsenenzeit. Also wir alle sollten, vielleicht müssen, das Wort besser müssen, jetzt da zeigen, dass wir erwachsen sind und dass die Kinder nicht wegbrechen und die Gebrechlichen wegbrechen. Also wir müssen jetzt auch was stemmen, was vorher egal war. Wir müssen uns einbringen, wir müssen Sorgfalt walten lassen, wir müssen müssen, weil es richtig ist, bewusst, ja, füreinander einstehen und helfen. Und dieses Selbstvertrauen ausstreuen, die Nasen aber die Brust aus, dass wir es hinkriegen. Und dass die Zukunft nach wie vor besser sein kann wie die Gegenwart. Wenn wir den Glauben verlieren, dann ist es schwierig.
Das ist richtig.
Aber das passiert, und darum sage ich, das wäre ein Appell, wir sollten, müssen, werden das hinkriegen.
Schön. Dann nehmen bitte alle diesen Appell auch mit und arbeiten gemeinsam an einer besseren Welt. Wie du richtigerweise sagst, da gehört jeder Einzelne.
Wir bauen den Turm von Babel weiter.
Genau. Jeder Einzelne gehört dazu, und dann wird das auch funktionieren. Zum Schluss möchte ich noch auf ein Herzensthema von dir zu sprechen gekommen. Du setzt dich sehr für den digitalen Humanismus ein, und in Zeiten der Globalisierung haben wir fest im Griff, in Zeiten der Digitalisierung.
Beides gehört zusammen.
Genau, gehört zusammen. Und auch dieses Thema Digitalisierung ist natürlich in der Baubranche ein sehr wichtiges, sehr stark und kontrovers diskutiertes. Und du setzt dich, wie gesagt, für einen digitalen Humanismus ein. Vielleicht ist nicht jedem dieser Begriff geläufig. Kannst du noch mal kurz erklären, was der digitale Humanismus ist? Und dann sprechen wir noch drüber.
Also erstmal ist der Begriff eine Bewegung und eine Intention, eine gesellschaftliche, dem sie auch immer mehr verschreiben und wo immer mehr Menschen und Publikationen auftauchen und mithelfen. Das ist einmal fein. Und man kann es, da gibt es jetzt ganz viele Erklärungen, aber in Wirklichkeit kann man sagen, die Technologie soll dem Menschen dienen. Es muss eine menschenzentrierte Technologie oder ein Werkzeug sein. Technologie sollte bedacht und behandelt werden wie der Meißel, der Zirkel, die Scheibtruhe als Werkzeug und nicht das an der Besen umgekehrt,
also so uns beeinflusst,
kehrt. Uns kehrt, wegkehrt.
Wegkehrt, ja.
Und ob das so ist, weiß ich gar nicht, ob das passieren wird. Aber gerade im Herandämmern dieser KI und Digitalisierungsthemen und seinen negativsten Auswirkungen von Mobbing und Dickpics und Verleumdungen und Anonymisierungen und was es alles gibt. Und
Süchten, wir haben ja ganz, alles, ganz viele Handysüchtige, ja. Spielesüchtige.
Und Strom und Abhängigkeiten, also fast, dass man scheint, das ist eine Selbstverfluchung. Also der gordische Knoten, sozusagen auch im Digitalen, das hat auch Gefahren. Wenn man mal den Strom weg ist, haben wir ein echtes Thema. Die Navy Seals in Amerika werden wieder ausgebildet, auch an Sextanten. Muss man sich mal,
ohne GPS.
Ja, genau. Also da gibt es Gefahren und gleichsam gibt es wie immer in den Zeiten der Gesellschaft, des Menschheitssprints, den sozusagen jetzt gerade passiert und die Digitalisierung vorantreibt, gibt es ja das ganz Großartige. Und wir sollten schauen, dass wir das im Griff haben. Und ehrlicherweise, glaube ich, rennt da ein bisschen was aus dem Ruder, durch das, dass wir aber die Apokalypse an die Wand zeichnen. Und das Beste und Ängste haben, reagieren wir schon drauf. Und das macht man also sehr, sehr sicher, dass wir das wie in allen Seiten hinkriegen. Denk an den Golem, der aus Lehm geformt worden ist und sich gegen den Erschaffer wendet. Denk an Frankenstein, ein Wesen, das wir geschaffen haben. Der Mensch wird zu Gott und das Wesen wendet sich gegen einen. Terminator und so weiter. Das kommt in Sinuskurven wieder, alle 100 Jahre, mit jeder neuen Technologie. Und ich glaube, weil man Angst gehabt hat, weil die Mary Shelley Frankenstein geschrieben hat, hat man gesagt, wir sollten aufpassen. Und das wird mit der KI und so auch passieren, mit der Digitalisierung. Und ich glaube, es ist gerade eine Zeit, wo wir uns dystopisch und utopisch gerade überlegen, wie das weitergehen soll. Aber es kann nicht sein, und da müssen wir aufpassen. Ich habe selber einen Tesla, war bis geraumer Zeit nur eigentlich, ein Fan möchte nicht sagen, aber durchaus ein Bewunderer von Elon Musk, aber man muss sich schon fragen, kann man einem Menschen sowohl die Satellitentechnik, die Kommunikationstechnik, die Mobilitätstechnik, die Weltraumtechnik überlassen? Und das hat rein was mit Politik, mit Sicherheit und mit einem fairen oder einem unfairen Markt zu tun. Und so dämlich dürfen wir nicht sein als Menschen, dass wir das alles jemandem geben.
Und diesen Menschen so mächtig werden lassen.
Genau.
Weil das ist ja auch Macht und
genau, Strich. Also das hat was Demokratiegefährdendes.
Absolut.
Also in diesem digitalen Humanismus geht es also um Datendemokratie, um Umweltfragen, um menschenzentriertes Anwenden, aber auch um politische Fragen, wem das Netz gehört, wem die Daten gehören. Also da gibt es vieles und es lohnt sich, mit dem zu beschäftigen, weil es ganz, ganz viele großartige Geschäftsmodelle, Businessmodelle, Vorträge, Bücher, Anwendungsfälle gibt zu diesem Thema, die wirklich sehr erhellend sind. Aber auf der anderen Seite der Waagschale liegt halt auch sozusagen das Glück, denken wir an die Errungenschaften der Medizin. Darf ich ein Beispiel nennen? Ich glaube, mit 81% der Sicherheit heute, wenn wir zwar telefonieren, würde die KI schon wissen, ob du Diabetes hast. Mit welchem Typ? Und die Frage, sollte ich das wissen? Und sollte ich es wissen, weil ich der Freund bin, der Arzt bin oder ob ich ein Versicherer bin? und du eine Versicherung von mir machen. Das heißt, das ist immer die Frage. Der Arzt sollte es wissen, dein Freund Absolut. Könnte es wissen, die Versicherung eher nicht. Wenn's dann nicht. Und da liegt sozusagen wie immer das Dilemma, und wenn wir uns alle einbringen, wird es gut gehen.
Auch da wieder geht es darum, dass jeder, genau, dass jeder die Verantwortung übernimmt, oder? Das hat ja genau. ganz, ganz viel mit Verantwortung zu tun, dass jeder die Verantwortung übernimmt und in seinem kleinen Umfeld, in seinem kleinen Raum die Fäden zieht oder die Richtung lenkt, um eben in Richtung eines digitalen Humanismus zu kommen und das Netz oder die Technologie menschenfreundlich oder menschenunterstützend genau. zu machen.
Also wir das können, ist das Grundziel.
Es ist das Grundziel, und wir können natürlich nicht über die Digitalisierung sprechen, ohne auch die Digitalisierung in der Baubranche kurz anzureißen. Wie sieht die Digitalisierung in der Baubranche aus deiner Sicht aus, die eben den Menschen im Blick hat, die den Menschen unterstützt, und wie können wir da in eine Richtung gehen, die ja auch einen Mehrwert dann für uns liefert, weil momentan ist das ja irgendwie alles Kraut und Rum, habe ich den Eindruck, oder sehr, sehr viele Ansätze, auch gute Ansätze, aber so richtig der rote Faden, kann ich nicht erblicken.
Also ich würde jetzt den Telefonjoker nutzen und die Delta anrufen, weil die kennen sich da extrem gut aus, aber alleine glaube ich in der Dokumentation. Also es darf nicht noch zu noch mehr Dokumentation führen und noch mehr Aufwand, aber es könnte zu einer Dokumentation führen, die Blockchain-mäßig sozusagen dir hilft, das Werk zu verstehen, zu dokumentieren, was du gemacht hast, eventuelle Gefahren, also alles, was zu dem Thema Daten, Fakten, Informationen, Normen und so da einzuspeisen, aber dich als Mensch mehr davon entbindet. Und nicht, dass ich nun mehr Arbeit habe. Und dieses, wo ist mein Handy? Also dieses Handy war ja für mich immer kurzzeitig sowas wie ein Freiheitssymbol. Jetzt ja, brauche ich kein Büro mehr. Ich
glaube,
so dämlich, und das ist jetzt eine Peitsche, die man jeden Tag auch noch selber
adaptiert. Mit Freude sogar, ja.
Also, und das meine ich. Also nicht, dass wir nur Technologie der Technologie wegen und der Digitalisierung einsetzen, egal wo, aber auch am Bau. Und wir kommen gar nicht mehr weg. Es wird ein Bürokratiebüro und sozusagen entlastet uns nicht. Sozusagen, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und da gibt es vom Roboterhund, der rumgeht und vielleicht gescheit ist, vielleicht auch nicht, über Normen und Fakten und aber ganz sicher sagen, in der Frage der Berechnung von Wind, also wird es vieles geben, was gescheit ist, und vieles geben, wo man sich denkt, mein Gott, Mitarbeiter muss ja ausbauen dann, oder?
Genau so ist es.
Und jetzt bin ich kein Bauer und kenne mich zwingend aus, aber so das Stöhnen darum, dass sie sagen, eine Stunde am Feld sind, aber 18 Stunden im Büro sitzen und diese Feldarbeit dokumentieren müssen, das scheint mir nicht recht unterschiedlich zu sein vom Bau, oder?
Ich sage immer, ich komme aus der örtlichen Bauaufsicht, und ich sage immer, wir sollten eigentlich nach wie vor eine örtliche Bauaufsicht sein und keine örtliche Büroaufsicht. Die Tendenzen gehen leider immer mehr in Richtung Zweiterem. Früher hat man die Gummistiefel nur auspackt, und wenn wer frisch in die Überkämmer ist, der hat zuerst einmal viel Zeit. Das muss nicht sein, da muss man nicht wieder zurückgehen, aber der hat viel, viel Zeit auf der Baustelle verbracht, und so lernst du auch die Baustelle kennen, so lernst du die Mechanismen kennen, und heute fangen da an und dort Zettel schupfen.
Ja genau, die Menschen im Werk.
Und die Menschen auch auf der Baustelle kennen.
Ja. Und auch da wieder, das ist die ewige Waage, oder? Zwischen Segen und Fluch, und wiederum so Menschen wie du sind wichtig, weil man in diesem Baucontainer, in diesem digitalen Zwilling, über den wir jetzt reden, müssen wir verhandeln, was brauchen wir nicht, was probieren wir, was ist zu früh, was kann weg. Also das ist, glaube ich, es gibt kein Zurück, also der Geist, der technologische, wird nicht mehr in die Flasche gehen, das ist auch klar, ist vielleicht auch gescheit, aber es wird sich schon noch zeigen, dass es, glaube ich, sehr gut ist, auch die haptischen Dinge nicht zu verlernen und wie die US Navy die Sextanten wieder auszupacken, was auch immer das bei dir in deinem Bereich
ist. Was auch immer. Und ich höre aus diesen beiden Folgen, jetzt bei der zweiten etwas noch intensiver, es geht einfach wieder mehr in Richtung Menschen oder es muss wieder mehr in Richtung Menschen gehen. Was braucht der Mensch sowohl zum Wohnen, aber auch in der Digitalisierung oder auch im Arbeitsumfeld? Das heißt, wir sollten uns alle miteinander wieder mehr den Menschen zuwenden und mehr Beziehung fördern, mehr Beziehungstiefe auch erlangen. Und das nehme ich aus dem Gespräch mit, lieber Chris. Vielen, vielen Dank. Ich verabschiede mich damit von dir und sag recht herzlichen Dank für deine Zeit. Das letzte Wort in meinem Podcast haben immer meine Gäste. Das heißt, du hast jetzt noch die Möglichkeit als Chief Visionary Officer eine Vision der Bau- und Immobilienbranche in 10, 15 Jahren zu skizzieren.
Das würde was kosten. Das wäre ein Workshop. Aber vielleicht kann ich sagen, das ist gar nicht teuer. Also bitte, wir werden hier einblenden.
Wir verlinken die Telefonnummer in die Shownotes.
Aber Scherz beiseite. Also ich würde mir wünschen, sozusagen, dass es für uns weniger stressig wird, für die ganze Gesellschaft. Das ist mir, glaube ich, wichtig, weil diese permanente Anpassungsdruck und Last, das braucht man nicht schönreden. Da gibt es an jeder Ecke und Ende was zu tun. Und man merkt, dass Menschen und vielleicht ich einmal durch diese Zentrifugallast aus den Kurven fliegen. Weil es wirklich, kaum hast du das erledigt, kommt schon wieder wer. KI, wir müssen KI. Dann kommt das Nächste. Und Bitcoin und Überweisungen und keine Ahnung was. Also das wäre meine Hoffnung, ob es digitaler wird oder haptischer, dass wir damit umzugehen lernen. Dass mehr Zeit bleibt, nicht eine Mail zu schreiben, sondern dass ich rübergehe beim Baucontainer anklopfe und sage, du, können wir darüber reden, trinken wir ein Bier miteinander. Das löst da gleich was anderes aus. Das wäre meine Hoffnung, weil ich habe ja Kinder mit 13 und 17 Jahren, dass die in ein besseres Morgen starten, gleich hinter der Gegenwart. Weil die Zukunft scheint mir immer ein bisschen Ausrede zu sein. Mhm. Ich glaube, gleich hinter der Gegenwart. Das ist mein Wunsch, aber vielleicht darf ich mich bedanken, es hat unglaublich Spaß gemacht und die Vorgespräche und jetzt und ja, ich hoffe, dass für Zuseher, Zuseherin auch was dabei ist. Und das war es eigentlich. Ja, Glück auf, würde ich nur sagen, Glück für uns alle.
Vielen, vielen Dank, lieber Chris.
Danke dir.
Es war mir ein Fest.
Danke, also ciao.
Puh, wenn da mal nicht ganz, ganz viel für dich dabei gewesen ist. Das waren spannende Einblicke in die Zukunft. Viele Dinge, die zum Nachdenken anregen. Und genau dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude und Erfolg. Lass es wirken, denke nach drüber. Und ja, kommentiere auch gern und geh mit mir in Kontakt und diskutiere über die Dinge. Viel Spaß dabei, dein Stefan Uberdinger.